Hallo, das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Heute habe ich einen Gast aus Düsseldorf, auf den ich mich ganz besonders freue. Das ist die, ja, wie soll ich dich nennen, Gartenfotografin? Wie würdest du dich selber bezeichnen, Sibylle?
Ja, hallo Beate. Ich bin die Sibylle Pietrek aus Düsseldorf und ich glaube, Garten- und Blumenfotografin ist sicherlich die richtige Bezeichnung mittlerweile für das, was ich mache, obwohl ich natürlich ursprünglich was ganz anderes gelernt und gemacht habe.
Okay, da kommen wir gleich noch drauf. Lass uns mal leicht einsteigen. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Heute gut eigentlich, ganz normal. Frag mich mal lieber nach dem gestrigen Tag, da kann ich dir mehr von erzählen als vom heutigen.
Okay, wie bist du gestern in den Tag gestartet?
Genau. Gestern war nämlich sehr schön. Trotz Corona habe ich gestern einen Ausflug gemacht und bin zu einem jungen Mann gefahren, zu Johannes, der eine Sammlung von Aurikeln übernommen hat. Aurikel sind kleine Primel, wenn man so möchte, Showprimeln. Und er hat von einem alten Nachbarn, der die schon jahrelang sammelt, 900 Aurikeln übernommen. Und ich brauchte noch für meine Blumenkalender, die ich regelmäßig fotografiere, fehlten mir noch Motive, blaue und gelbe Blüten. Und deshalb bin ich zu Johannes gefahren und habe mich der Aurikel angenommen. Also insofern ein schöner Tag.
Was haben die für eine Farbe?
Alles. Aurikeln haben alle Farben. Mir fehlte jetzt speziell Blau und Gelb für den Kalender. Aber bei den Aurikeln gibt es, wie bei allen Primeln, auch rote und auch zart pastellfarbige. Also da ist alles vorhanden.
Okay, da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Aber erzähl doch erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen, Fotografin zu werden?
Ja, ich glaube, meine Mutter hat es mir gesagt. Ich habe das Abitur gemacht und habe noch vor dem mündlichen Abi mein Praktikum bei einem Fotografen angefangen hier in Düsseldorf, weil meine Mutter eine Anzeige in der Rheinischen Post gesehen hat, Praktikant gesucht. Ja, dann habe ich angefangen und das war offensichtlich genau das Richtige für mich.
Woran hast du das gespürt?
Ich glaube, zur Ausbildungszeit habe ich es nicht wirklich gespürt, glaube ich. Das war schon großteils recht anstrengend. Also das war bei einem Werbefotografen, ich weiß nicht, von 9 bis 10 oder 11 abends, schon eine anstrengende Ausbildung, kann man nicht anders sagen. Und auch nicht immer so besonders motiviert worden. Aber ich bin dann nach Paris gegangen, weil ich unbedingt weg wollte von Düsseldorf nach meiner Lehre, bloß nicht in der Nähe von meinem alten Chef hier bleiben. Und ich glaube, da habe ich dann schon so langsam angefangen, dass das mein Ding ist und dass das viel Spaß macht. Und gerade das selbstständige, kreative Arbeiten, als das dann anfing, da habe ich gemerkt, dass das kann ich, das ist mein Ding.
Okay, und wie bist du zu dem, also hast du gleich von Anfang an das gleiche Sujet bedient, wie du heute, was du heute machst?
Nee, damals war das in einem Studio für Werbefotografie. Wir haben Getränke, also Food fotografiert, Getränke, Kosmetik, Geschirr. Das ist das, was ich gelernt habe. Mein Chef war bekannt für Bier, Getränke-Shootings, also sehr technische Fotografie. Die Technik liegt mir weniger, so dass ich da auch während der Lehre eigentlich angefangen habe, ein bisschen zu dekorieren. Ich habe viel für Kleidung, habe die gefaltet und gelegt und arrangiert in den Bildern, also Styling auch gemacht für die Fotos. Eher die Sachen, die mein Chef dann nicht so gut konnte.
Und hast du noch zu analogen Zeiten angefangen?
Ja, genau. Analoge Zeiten, Großbildkamera, das war am Anfang.
Erzähl!
Ja, genau, Großbildkamera mit zwei verstellbaren Ebenen, wenn du so willst, vorne Objektivebene, hinten die Ebene für die Negative, für die Platten, für die Dias zum Reinschieben. Das war ein Buch mit 7 Siegeln, dieses Teil, das hat mich total abgeschreckt und Mein Chef und der andere Assistent, die konnten das nie verstehen, wie man dieses Gerät nicht versteht. Das sei doch total einfach. Also ich fand das immer erschreckend.
Also ich kann dich da sehr gut verstehen. Ich habe auch schon mal mit so einer, wie ist eigentlich der Fachbegriff?
Ja, Plattenkamera, Großbildkamera.
Ja, Großbild oder ja, die läuft doch auch, die hat doch auch so eine Führung, auf der diese beiden Ebenen laufen. Und dazwischen ist da so ein schwarze Ziehharmonika.
Ja, Laufbodenkamera.
Laufbodenkamera, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das, also die korrekte Bezeichnung ist Laufbodenkamera.
Ja, ja, ja.
Und das Spezifische daran ist ja, dass du das Objekt vor dem Objektiv hier auf dem Kopf stehen siehst.
Ganz genau. Also man muss immer unter das Tuch krabbeln und man hat es auf dem Kopf. Aber da gewöhnt man sich ja dran. Das ist ja nachher normal, auf den Kopf zu gucken.
Aber lass uns mal genau darüber reden, weil wenn jemand zuhört, der nur die digitale Fotografie kennt, der kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich will mal versuchen, ob ich ein Bild von einer Laufbodenkamera finde. Das würde ich dann nämlich dazustellen. Also diese Laufbodenkamera, ja, das ist doch mal interessant. Diese Laufbodenkamera ist eigentlich den allerersten Kameras nachempfunden. Ich glaube, die allerersten Kameras waren immer Laufbodenkameras. Kameras, wo vorne eine Ebene war, da war das Objektiv drin und hinten war entweder eine Mattscheibe und dann musste man die Mattscheibe gegen die Negativ- oder Dia-Platte austauschen und dann wurde der Schieber hochgezogen und dann wurde belichtet.
Ja.
Ich kenne das auch noch, ja, aber das ist doch, ich gucke mal, ob ich da Bilder von finde.
Also ich hatte eine Sina 4x5 Inch, bitte.
Ja, genau, Sina 4x5. Ich denke, das war der Standard in dieser Zeit, genau.
Ich hatte die ganz und dann einfache und die, also ich hatte zwei, die einfache und die etwas bessere Variante. Ich hatte zwei.
Okay. Und wie gesagt, auf der Mattscheibe sah man das Objekt vor dem Objektiv eben auf dem Kopf stehen und das, da musste man sich dran gewöhnen. Das war halt eine spezielle Art des Sehens. Ebenso auch wenn du dann eine Mittelformatkamera, eine Hasselblatt oder eine Roller in der Hand hattest, das war ja auch eine spezielle Art zu sehen, weil man die Kamera eben anders hielt als die Kleinbildkameras, die man heute kennt. Womit fotografierst du denn heute?
Ich fotografiere heute mit Canon, natürlich digital. Und meine neueste ist die, Gott, jetzt weiß ich schon wieder den Namen nicht, die 5D Mark II. Das Schöne ist, man kann jetzt bei dieser Kamera den Monitor hinten hochklappen, sodass ich also tatsächlich mich nicht mehr platt auf den Boden und in den Dreck legen muss, um die Blümchen von unten oder hinten zu fotografieren, sondern ich kann die Kamera auf den Boden legen und klappe den Monitor hoch und kann es dann tatsächlich sehen. Also das ist eine ganz große Erleichterung für mich. Mit den kleinen Blümchen.
Ja, das glaube ich. Also ich fotografiere ja, das sage ich auch immer gerne, ich fotografiere mit einer Kamera, die nicht mehr gebaut wird, mit der Nikon D700. Das war die erste Vollformatkamera von Nikon, die digitale. Und ich habe mir dann noch gebrauchte Bodies dazu gekauft, weil ich brauche nicht mehr. Ich finde das auch sehr verlockend. Ich habe mal mit so einer Kamera auch mal gearbeitet, also was gemacht. Man kann ja auch mit den Kameras filmen, das hat schon einen gewissen Reiz. Aber zum Fotografieren reicht mir meine D700 eben aus, ne? So, und die modernen Kameras, die würde ich auch gar nicht verstehen. Also da ist dann so viel Technik dran. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich eigentlich immer noch so fotografiere wie zu analogen Zeiten. Die Kamera ist just a tool. Das ist also der Hammer, mit dem ich den Nagel einschlage. Und nur, dass ich es digital mache. Ich lege keinen Film mehr ein, sondern ich lege einen Chip ein. Wie hast du denn die Umstellung erlebt von analog auf digital?
Ja, eigentlich großartig. Also ich muss gestehen, zu den Zeiten, wo ich dann in Paris gearbeitet habe, in dem Fotostudio, da habe ich immer unglaublich geschwitzt. Also man hatte den Aufbau vor sich stehen, man belichtete 4 Blatt von dem Foto, was zu erstellen war. Ein Blatt ging direkt in die Entwicklung und die anderen behielt man on hold. So. Man machte einen ganzen Rollfilm voll oder einen halben Rollfilm und belichtete dann so eine Drittel rauf und eine Drittel Blende heller oder dunkler. Aber gut, das war es dann auch. Dann ging der Film in die Entwicklung und dann wartete man, bis der Kurierfahrer dann ein paar Stunden später mit den entwickelten Dias kam. Dann lagen die auf dem Leuchttisch und da hatte ich jedes Mal Herzklopfen. Ich dachte, oh Gott, was kommt da jetzt? Sind die richtig belichtet? Ist da alles drauf, was ich vorher gesehen habe? Und Also ich muss gestehen, das erleichtert mir das Leben sehr, dass ich da nicht mehr diese Ängste ausstehen muss. Ist das scharf? Ist das richtig belichtet? Ich sehe das direkt. Ich kann das direkt kontrollieren und finde das unglaublich hilfreich.
Ja, ich habe immer den ersten Blick auf den Kontaktboden war immer, oh Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann habe ich das am nächsten Tag nochmal angeguckt und dann habe ich doch was Passendes gefunden. Also ich kann die Gefühle gut nachvollziehen und das hat ja aufgehört mit der digitalen Fotografie. Da haben wir ja Sekunden nach dem Auslösen sofort gesehen, was wir gemacht haben.
Ja, genau, so ist es.
Du fandst es angenehm.
Ja, ich fand es angenehm. Also ich meine, ich hätte den Umstieg vielleicht so nicht machen können, wenn ich weiter bei Werbefotografie gemacht hätte. Dann hätte ich natürlich für die Großbildkamera ein digitales Rückteil kaufen müssen, weil die digitalen Kameras zu dem Zeitpunkt ja nicht ausreichend in der Qualität waren. Und wie gesagt, diese Verstellmöglichkeiten, ich sage jetzt mal, eine Cornflakes-Packung musste ja nun parallele Seiten haben. Das ist ja mit der Kleinbild nicht zu machen, außer man schickt das nachher durch den Computer und macht dann perspektivisch Verzahnen am Computer. Das musste man mit der Kamera machen. Und das, wie gesagt, hätte ich weiter Werbefotografie gemacht, wäre der Umstieg wahrscheinlich nicht so schnell gewesen. Aber wie gesagt, ich hatte aufgehört mit der Werbefotografie. Und insofern konnte ich da bequem und langsam umsteigen und mich digital einarbeiten.
Wie kam der Umstieg? Was war der Anreiz, also der Punkt, an dem du dich gegen die Werbefotografie entschieden hast?
Das kam relativ schleichend, dass ich weniger Aufträge hatte, nachdem ich ein zweites Kind bekommen habe. Das muss man einfach so sagen.
Ah, okay.
Also mit einem stillenden Kind bei einer Besprechung für einen Werbejob zu sitzen, ich weiß nicht, das kam echt nicht gut in der Zeit. Und für die ganz, ganz Kleinen gab es ja noch nicht Betreuung. Also meine Kinder sind mit 1,5 Jahren in den Kindergarten gekommen, was schon Naserümpfen so bei den Großeltern hervorgerufen hat. Ne? Das war ja vor 20, 23 Jahren eben noch nicht ganz so normal.
Du, das weiß ich, weiß genau, was du meinst. Also wenn ich jetzt höre, dass die Eltern sich beschweren, die im Homeoffice arbeiten, dass die Kindergärten noch nicht wieder geöffnet haben, dann stelle ich fest, es ist selbstverständlich, dass Vater und Mutter arbeiten. Und das ist noch lange nicht so. Genau, meine Tochter ist ja über 40 und ich bin auch arbeiten gegangen. Also ich war irgendwann alleinerziehend, Studentin und freiberuflich und ich bin auch immer mit schlechtem Gewissen arbeiten gegangen, weil mir die Gesellschaft vermittelt hat, dass ich mich gefälligst um mein Kind zu kümmern hätte. Und das war ja noch ein paar Jahre vor dir. Und heute, wie gesagt, beschweren sich die Eltern darüber, dass die Kindergärten nicht aufsieht. Und das findet jeder normal. Es gibt keine einzige Stimme, die sagt, hey Mutter, bleib bei deinem Kind. Also es hat sich wirklich was verändert. Ich habe gestern mit einer ehemaligen Praktikantin von mir gesprochen. Die ist nochmal eine andere Generation, die ist vielleicht die Generation meiner Tochter. Und die hat für Geo und für diese Magazine gearbeitet. Die ist nach ihrem Studium zu Ostkreuz gegangen, nach Berlin und hatte da die tollsten Aufträge. Und sie sagte gestern im Gespräch, mein Gott, ich habe immer alles gegeben für die Aufträge und ich dachte, ich bekomme jetzt nach meinem zweiten Kind, wenn ich wieder arbeiten will, ein bisschen die Solidarität zu spüren und Aufträge. Und das ist genau nicht passiert, sagt sie. Also das wäre nicht, also du sagst das Gleiche. Also,
ich fand das so anstrengend. Hinzu kam, dass wir das Studio im Haus haben und möglicherweise hätte man das trennen können oder eine andere Lösung für schaffen können, wenn ich nicht von zu Hause aus gearbeitet hätte. Aber mein Mann ist auch freiberuflich Fotograf. Wir dachten, das ist eine gute Idee und hat sich ja im Großen und Ganzen auch als praktikabel erwiesen. Allerdings,
das denke ich.
Allerdings hat das dann doch dazu geführt, dass mein Mann mehr gearbeitet hat und mehr Jobs gemacht hat und ich immer weniger, bis ich gesagt habe, das ist mir zu anstrengend, ich kann das nicht mehr stemmen, nachts um 10 im Studio stehen, um nachzuarbeiten, was man tagsüber nicht geschafft hat. Ne? Und darauf hat sich das von ganz alleine ergeben, dass keine Jobs mehr kamen in dem Bereich. Ne?
Ja. Aber also das, ich möchte es doch mal festhalten. Als Frau in diesem Job hat man wirklich schlechtere Karten. Also das ist, ich bin ja nun auch angetreten in den ganzen Demonstrationen, um zu sagen, ich will alles, ich will Karriere und Familie. Und ich musste wirklich schmerzhaft einsehen, das geht nicht. Du kriegst nicht Karriere und Familie zusammen. Das ist einfach nicht möglich. Also meine Tochter redet noch mit mir. Allzu viel scheine ich nicht falsch gemacht zu haben. Aber es war schon so, ich habe auch manchmal Aufträge nicht angenommen. Ich hatte eine Anfrage, um mit nach Südafrika auf eine Frauenkonferenz zu fahren. Das habe ich nicht angenommen, weil ich meiner Tochter versprochen hatte, mit ihr in Urlaub zu fahren. Also rückblickend denkt man, ey, nach Südafrika komme ich sicherlich nicht wieder. Da habe ich eine Chance verpasst. Ne? Aber da war mir, ich hatte meiner Tochter versprochen, wir fahren zusammen in Urlaub. Und das wollte ich nicht schon wieder absagen. Es gab oft genug Dinge, die ich absagen musste, weil die Arbeit dazwischen gekommen war. Also ist gut. Also ich bin jetzt nicht tief traurig und deprimiert. Aber lass uns einfach mal feststellen, es gibt keine Gleichberechtigung in diesem Beruf. Es ist wirklich nicht so einfach. Also wie gesagt, du hast erzählt, dass mit Kindern ist es nicht mehr so leicht, war, Aufträge zu bekommen und an Solidarität von den Arbeitgebern, bei denen du zuvor immer alles gegeben hattest und zuverlässig geliefert hast, war einfach nicht zu erwarten. Das finde ich unglaublich schade. Das will ich einfach nur mal feststellen. Das will ich nicht diskutieren. Also du hast, ne, also einfach nur feststellen. Wir beide haben ja neulich über Sophie Passmann gesprochen und du, genau, das geht in die gleiche Richtung, aber das wäre ein Podcast für sich. Aber hast du damals, also in der Werbefotografie oder auch in dem, was du dann gemacht hast, hast du da dich an Vorbildern orientiert?
Ja, weiß ich nicht. Nee, nicht. Also ich hatte jetzt kein Ideal oder irgendwie sowas, wo ich mich dran gehalten habe. Nö, eigentlich nicht. Es gab ja auch nicht ganz, ganz so viele Möglichkeiten wie heute. Ne? Ich meine, heute scrollt man durch Instagram und hat doch viel mehr Möglichkeiten, direkt aufzufassen, in welche Richtung die Bildsprache geht. Gut, da gab es so Zeitschriften wie Select, wo man reinguckte und schaute, was machen die anderen. Oder man guckte sich die Werbung natürlich an in Zeitschriften und dachte, was gefällt mir davon, was gefällt mir nicht. Also ich meine, Hans Hansen ist einer der großen Still-Life-Fotografen aus Hamburg mit einer wahnsinnig klassischen Fotografie wie Irvin Penn, ja. Aber das war mir eigentlich auch immer ein bisschen zu sauber, das Ganze. Also nicht genug Emotion, aber natürlich eine wunderschöne Fotografie und hervorragendes Licht natürlich.
Erzähl mir nochmal was zu der Emotion. Was meinst du genau damit?
Ja, also ich glaube, dass Frauen im Großteil, also nicht alle Frauen, aber viele Frauen gehen emotionaler an die Fotografie heran. Bei vielen Männern steht, oder so habe ich es gelernt, wo ich die Ausbildung gemacht habe, war Technik ein Hauptding. Ja? Also das Bier konnte spritzen und leuchten und beim Eingießen war das scharf und das stimmte alles. Aber so das kleine i-Tüpfelchen, so dieses kleine Persönliche, das hat mir dann immer gefehlt in den Fotos und kann ich mir vorstellen, dass das Frauen manchmal mehr ins Bild bringen als Männer.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich würde das nicht an Frauen festmachen. Wenn ich an Meppelzopp denke, dann finde ich seine Fotografie und seine Porträts hochemotional, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache, wie man Fotografie betrachtet. Aber du hast recht. Auch bei Podcasts, die ich mir manchmal anhöre, geht es bei Männern sehr oft um die Technik. Die interessiert mich auch nicht. Also ich muss sie beherrschen, aber ich sagte ja eben schon, ich fotografiere eigentlich immer noch so, wie ich analog fotografiert habe, weil so bin ich in der Fotografie sozialisiert worden und die Kamera ist just das Tool, mit dem ich das umsetze, was ich fotografieren möchte. So, und ich denke, ich kenne nicht alle Möglichkeiten dieser Kamera. Also gut. Sag mal, wann hast du denn angefangen mit Photoshop zu arbeiten?
Wann habe ich angefangen mit Photoshop zu arbeiten? Gute Frage. Ich hatte das Mäusekino von Apple, aber da gab es ja kein Photoshop. Keine Ahnung, als es rauskam irgendwann, ich habe relativ früh damit angefangen zu arbeiten und ich habe es nie beherrscht und nie ganz kapiert. Ich fand das immer unglaublich kompliziert, Photoshop mit diesen Ebenen. Und als es dann Lightroom gab, war ich hellauf begeistert von Lightroom, weil ich da nicht mit...
Echt?
Ja, Ich liebe Lightroom. Ich mache alles damit. Und
einzig, wenn ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also mir geht.
Ich erkläre.
Ich verstehe ja, Lightroom.
Ist wunderbar.
Also ich habe mir irgendwann das mit Lightroom angeguckt, weil man kann bei Lightroom verschlagworten und das hat mir gefehlt, ja. So dass ich einfach ein paar Sachen verschlagworten kann. Aber es haben schon einige versucht mir zu erklären. Es ist so anders als Photoshop und dann habe ich das Prinzip nie richtig verstanden. Also ich arbeite nicht mit Ebenen, so also ja. Darum ist es nicht das. Also ich bin ja seit 10 Jahren jetzt Porträtfotografin und ich arbeite ja nur in Schwarz-Weiß und da gibt es so ein Plugin von der Firma Nik und das ist so ein Plugin, mit dem kann ich so ähnlich arbeiten wie wie im Labor. Ja. Ich kann nachbelichten, abhalten
ja,
und solche
das
Sachen.
Das kannst du eben mit Lightroom auch, ne? Und ich finde das intuitiver und schneller und ich muss das Bild nicht extra öffnen. Ich habe die ja im Prinzip alle drin liegen. Das ist ja meine Bibliothek. Ich tippe das Bild an und auf der rechten Seite sind die Bearbeitungsregler. Also für mich ist das schneller. Also nur wenn ich die Freisteller machen muss für meinen Kalender mit den Blüten vor weißem Hintergrund, dann benutze ich Photoshop oder, ja gut, manchmal kommt das vor, da muss man irgendwie beim Gruppenfoto einen Kopf austauschen, weil permanent einer die Augen geschlossen hat. Also dann wechsle ich zu Photoshop. Aber das ist, ich habe ja doch für eine Ausstellung oder für eine Sache habe ich mal in so Ebenen gearbeitet und habe dann so farbige, transparente Schichten untergelegt unter die Fotos. Das war wie so Malen, das hat schon Spaß gemacht. Aber ja, also Lightroom ist eigentlich mein täglich Messer und Gabel hier, also das ist wunderbar.
Ah, das finde ich toll. Also so unterschiedlich ist das. Ich sehe wieder, dass so unterschiedlich sind wir und so unterschiedlich gehen wir mit diesem Medium um und wir können so unterschiedlich auch mit dem Medium umgehen. Das finde ich ja das Faszinierende an Fotografie. Sag mal, was war denn dein unangenehmster Job?
Mein unangenehmster Job? Uff. Ich kann mich gar nicht dran erinnern an unangenehme Jobs. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Nee, also, mein allererster Job, ich weiß nicht, der zweite oder dritte, da musste ich so eine Medikamentenpackung fotografieren. Und die haben sich fürchterlich aufgeregt, weil das Grün irgendwie nicht so kam, wie die sich das vorstellten. Damals musste man ja noch dann Grünfilter in die Kamera kleben, um dann die Farbkorrekturen zu machen. Ja gut, dann klebe ich einen Grünfilter vor, was passiert mit den anderen Farben, die verändern sich. Also es ging nicht. Ja, ich habe gesagt, macht es doch bitte nachher in der Litho. Da hat er mir den Job nicht bezahlt. Also da kann ich mich dran erinnern, das ist offensichtlich hängen geblieben als Albtraum. Aber sonst weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Das heißt, mit anderen Worten, hast du da eine Entscheidung, die Werbefotografie aufzugeben, als eine gute empfunden in deiner beruflichen Laufbahn?
Ja, also wie gesagt, hätte ich ja weitergemacht, dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, diesen Wechsel zu vollziehen, der sich so peu à peu ergeben hat. Also ich habe nie aufgehört zu fotografieren. Das gehört für mich immer dazu. Also ich habe den Spaß an der Werbefotografie verloren. Ich habe auch den Sinn daran nicht mehr gesehen, einen Parfumflakon zu fotografieren. Und ich wusste auch nicht, was ich für meine Mappe machen sollte, um mich mit der Mappe dann wieder erneut vorzustellen. Das kam mir als unglaublich banal vor. Und dann habe ich für mich angefangen, Blumen zu fotografieren mit farbigen Hintergründen. Und ein Künstlerfreund von uns, der war total begeistert davon und hat mich animiert und hat gesagt, Mensch, mach das weiter, das ist toll. Deine Blumen, die tanzen, die bewegen sich. Das ist eine wahnsinnige Stimmung und Spannung da drin. Mach doch davon mehr. Und da habe ich gesagt, ja, okay, gut, ja, wenn du meinst. Und habe dann so weiter experimentiert. Das war damals mit diesen farbigen Hintergründen hinter einer Blüte, war jetzt eben noch nicht so normal wie heute. Und dann habe ich eine ganze Serie davon gemacht und habe da so ein kleines Büchlein in InDesign selber zusammen gebastelt, gestaltet. Und hatte wie so ein kleines Daumenkino mit diesen kleinen Blütenbildern vor farbigem Hintergrund. Und mein Mann, der musste ein Porträt machen von dem Chef von Koppenrad. Also wie heißen die da oben in Münster?
Koppenrad und Wiese, diese ja, Konditorei.
Das sind die Brötchenmacher, die machen Kuchen und Brötchen. Nee, Koppenrad mit dieser Prinzessin Lilifee, das macht seine Frau da. Spiegelburg heißen die, genau. Spiegelburg Verlag, Koppenrad heißen die, ja, genau. Und dem hat Markus mein kleines selbstgebasteltes Büchlein mitgebracht. Und er hat das weitergereicht an seine Lektorin und die meldete sich dann bei mir und hat gesagt, Mensch, ob ich nicht Lust hätte, Geschenkbücher zu machen. So kleine Präsentbücher, wo so Sprüche, Gedichte drin sind und die verschenkt man dann. Mhm. Und damit fing das an. Ich habe dann in Folge 4 kleine Geschenkbücher gebastelt mit Blumen zum Thema Trost, Thema Rosen, weiß gar nicht, was das vierte war, und habe die mit einer befreundeten Grafikerin gestaltet. Die hat mir dann einmal ein Layout gemacht, das habe ich mir auf InDesign importiert und konnte dann im Prinzip mit diesem Rohlayout die ganzen Bücher nach und nach damit gestalten. Habe dann die Texte ausgewählt und passende Bilder dazu gewählt, die Schriftfarben und passend zu den Bildmotiven und hatte also eine große Freude beim Gestalten dieser vier kleinen Geschenkbücher.
Und das höre ich, ja, dass dir das Freude gemacht hat.
Ja, das war so eine Mischung aus Gestalten. Ich meine, ich habe ja nichts mit Schrift gelernt, aber ich habe diese Farbkombinationen, die haben mich so begeistert. Ne? Also die Schriftfarbe zu wählen zu dem Bild und dann die Textlänge und den passenden Text dazu rauszusuchen, das war wirklich eine ganz bereichernde Geschichte. Und von da bin ich dann auf die Buchmessen gegangen, habe mich dann damit vorgestellt, habe noch für andere Buchverlage gearbeitet, die diese Geschenkbüchlein machen, und habe in verschiedenen anderen Buchverlagen andere Geschenkbücher rausgebracht, beziehungsweise die Fotos dazu beigesteuert, und habe mich dann auf die Kalenderverlage verlegt und habe gedacht, okay, jetzt habe ich so schöne Bilder, da kann man doch Kalender draus machen. Und dann kam im Prinzip mit großen Schritten der Weg zu der Blumen- und Kalenderfotografie. Und dann bin ich mehr und mehr in Gärten gefahren, um die Blumen zu finden, um die zu fotografieren oder um Stills in Gärten zu machen, die man in so kleinen Geschenkbüchlein verwenden kann. Und dann dachte ich, ja Mensch, jetzt war ich schon in dem Garten, jetzt kann ich doch auch diesen Garten als Gartenreportage verkaufen. Und habe dann angefangen, Kontakt aufzunehmen zu Redaktionen, um die Gartengeschichten zu verkaufen.
So. Wunderbar, ja. Das hört sich so folgerichtig an, so geradlinig.
Ja, und dann habe ich mir gesagt, okay, und das Ziel, also als Gartenfotograf muss man einmal eine Reportage in Garden Illustrated haben. Das ist die englische Gartenzeitschrift, die nach wie vor einen unglaublich hohen Standard an Fotografie voraussetzt und wirklich wunderschöne, ganzseitige Fotos abdruckt mit hochqualifizierten Texten auch, also ja, mit botanischen Namen der Pflanzen. Ne? Und und dann, als ich das geschafft habe, habe ich gedacht, so, ja, bingo, das ist es. Also da war ich schon sehr stolz, als ich dann meine ersten Reportagen in Garden Illustrated hatte.
Das glaube ich. Ja. Also du hast dir so Ziele gesetzt, so wie ich irgendwann mal gesagt habe, ich möchte meine Doppelseite im Stern haben. Also das, solche Ziele setzt man, ich hatte sie dann auch, die Doppelseite im Stern. Du hast dir so Ziele gesetzt, hast sie erreicht und das hat dir eine große Befriedigung gegeben. Sag mal, wenn du arbeitest, wenn du so entweder so eine Gartenreportage machst oder so Blüten suchst, kommst du dann auch in den Flow?
Ja, klar. Ja, sicher. Also, wobei ich finde es schon, also in den Flow komme ich leichter, wenn man vor Ort ist, wenn man im Garten ist. Oder wie gesagt, gestern, als ich dann da mit meiner kleinen Blümchen stand und es auch nichts anderes zu tun gab, da als diese Blümchen zu fotografieren und immer mehr zu finden, die mit wunderbaren Farben und Köpfchen und hier noch mit gekräuselten Blüten und da auf dem langen Stängel, da auf dem kurzen Stängel, ja, dann kommt man im Flow. Das fällt mir hier im Studio schwerer, dann zu fotografieren. Also bis ich dann meinen Hintern hochkriege und dann tatsächlich da stehe und fotografiere, da guckt mich die Pflanze schon an und sagt, hör mal, ey, morgen bin ich verwelkt, wenn du mich jetzt nicht fotografierst. Ja, also Da muss ich mich ein bisschen mehr motivieren, als wenn man unterwegs ist. Dann geht das viel leichter.
Also das heißt, du bist unheimlich gerne draußen.
Ja, ich bin sehr gerne draußen, ja. Und wenn es ein schöner Garten ist, dann kommt man auch gut in Flow. Also dann, das überträgt sich dann auf einen selber, wenn man sich wohlfühlt in dem Garten. Wenn es ein schöner Garten ist, dann entsteht so ein Flow, ganz bestimmt.
Das ist wunderbar. Was würdest du als deine persönliche Stärke bezeichnen?
Ich glaube, dass mir liegt schon das Gestalten, mir liegt das Arrangieren, weil ich eben aus dem Stilllife komme. Und wenn ich dann in einem Garten bin, dann suche ich natürlich auch immer nach einer Grafik, nach einer farblichen Gestaltung, nach irgendwelchen Sichtachsen oder Momenten, die irgendwie... es muss schon ein bisschen gestaltet sein, selbst wenn es nachher ganz, ganz wirr ist, ja, wenn es ganz flirrig und ganz bunt und ganz, ganz, ganz wirr auseinander ist. Aber wie gesagt, ich denke, meine Stärke ist auch mein Komponieren mit Farben, mit Strukturen. Und selbst wenn es jetzt in der Gartenfotografie, in der Blumenfotografie, ist ja nicht konkurrenzlos, ja, also... das Fotografieren in dem Bereich wird immer schwieriger und ich glaube, es gibt auch wirklich nur noch eine Handvoll Fotografen, die von diesem Beruf, also Gartenfotografie, leben können. Ich glaube aber, meine Unterscheidung zu vielen anderen Fotografen aus diesem Bereich, also meine Stärke jedenfalls, ist, dass ich aus dem Stilllife komme und das Komponieren und Gestalten gelernt habe, das Sehen gelernt habe und wie gesagt ein großes Gespür für Farben, Farbkombinationen habe. Und wer die Gartenfotografie betreibt, aber aus einer anderen Richtung, oft aus der botanischen Richtung oder aus der Richtung der Garten- oder Landschaftsgestalter kommen, dass denen diese Dinge einfach fehlen.
Also ich habe mir ja deine Bilder angeguckt und ich fand deine Food-Fotografie unglaublich appetitlich. Die haben mich so angesprochen. Das war so, da ging einem das Herz auf. Ich hatte fast das Gefühl, ich schmecke die Sachen auf den Fotos. Ich habe das total angenehm empfunden. Und ich denke auch, also das ist natürlich auch eine Fähigkeit, also das wirklich so zu komponieren. Also du hast ja gerade beschrieben, dass das deine Stärke ist. Und jetzt verstehe ich auch, warum diese Fotos so eine Wirkung auf mich gehabt haben, weil das tatsächlich deine Stärke ist und weil das auch was Besonderes ist. Die Fotos so ansprechend, das Motiv, und das ist ja im Grunde ein Stilllife, so aufzubauen und so zu komponieren, dass bei mir quasi das Wasser im Mund zusammenläuft. Das habe ich so empfunden, als ich das so gesehen habe. Und ich dachte, das ist aber doch nochmal was ganz anderes. Diese Stills sind doch nochmal was ganz anderes als eine Gartenreportage. Aber du hast ja gerade den Bogen gespannt und hast gesagt, was du im Garten suchst und dass das eben was Ähnliches ist wie bei deinen Stilllives.
Ja, und wenn ein Garten zu unordentlich ist, dann versucht man sich das halt dann mit der Schärfe und Unschärfe oder mit einer langen Brennweite zu erschaffen, was man nicht im Garten findet. Nicht jeder Garten ist perfekt durchkombiniert oder von allen Seiten fotografierbar, aber es gibt sicherlich immer Winkel, die schön sind, und die muss man sich dann suchen und das andere dann eben durch die lange Brennweite ausblenden oder durch die Schärfe eben einfach ausblenden. Ne?
Also das finde ich jetzt ganz spannend, das Thema. Das heißt, du bist in einem Garten, verschaffst dir einen Überblick und dann entstehen Bilder oder Ideen in deinem Kopf. Du lässt dich also inspirieren und dann nimmst du die Kamera in die Hand, entscheidest dich für eine Brennweite und fängst an zu fotografieren?
Ja, also ich fange direkt an zu fotografieren, weil oft bin ich ganz früh morgens in den Gärten und dann rennt die Zeit beziehungsweise die Sonne steigt. Ich habe direkt einen Weitwinkel drauf und gehe im Prinzip guckend fotografierend durch den Garten, um direkt die ersten Sonnenstrahlen mit dem Weitwinkel einzufangen. Seltenst habe ich einen Garten vorher schon mal besucht. Also gut, kann passieren, aber in der Regel komme ich dahin, habe ihn nicht gesehen und lege direkt los. Und das ist dann, wie gesagt, mit einem Weitwinkel. Und dann durchlaufe ich den Garten von allen Winkeln und mache eben Frontalfotos, also möglichst Gesamtansichten, damit der Leser oder wenn man den Garten veröffentlichen will, nachher den Überblick hat und weiß, wo befindet er sich, wo steht das Haus, was für Weiten gibt es, was für Wiesen, was für Beete, ne? Was für Gartenzimmer verschiedene gibt es. Und da muss man sich natürlich wahnsinnig beeilen, zumal wenn die Sonne aufgeht. Nachher kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen mit den Details, dann ist das nicht mehr ganz so wichtig. Aber am Anfang, gut, ne, muss man da schnell durch.
Erzähl, warum? Warum fotografierst du vor dem Sonnenaufgang?
Möglichst mit dem Aufgang der Sonne, weil das Licht ist dann stimmungsvoller. Also es ist entweder morgens schön warm oder von der Farbstimmung. Aber das macht die Licht und Schatten im Garten verhindern, dass man oft erkennt, wie sieht der Garten denn nun wirklich aus? Dann kann zwar ein stimmungsvolles Foto entstehen, aber du verstehst nichts von dem Garten. Also die Idee ist ja auch, vielleicht dem Leser ein bisschen Information und nicht nur Stimmung an die Hand zu geben. Also er soll ja sehen, da ist eine Hecke, da ist eine Wiese, da ist ein Sitzplatz. Wenn nachher die Sonne zu hoch steht und Licht und Schatten sind einfach zu hart und zu grell, dann kann ich zwar in meinem Lightroom an den Reglern drehen, aber nichtsdestotrotz, das ist zu wirr und zu viel Information auf dem Bild. So, dann versteht man das einfach nicht. Deshalb, manchmal ist es sogar gar nicht schlecht, an einem trüben Tag zu fotografieren und man nimmt dann nur noch für ein paar Highlight-Fotos so am Ende des Tages, wenn die Sonne nochmal durch die Bäume scheint und dann kriegt die da so ein Strahlen, so ein Glitzern. Und, ne? Also manchmal reicht das schon. Am liebsten sind mir Tage mit Wolken und mit Sonne, dass ich beides habe. Das ist der perfekte Gartenfotografietag, hat beides, den bayerischen Himmel sozusagen.
Und fotografierst du nur mit dem Weitwinkel doch nicht,
nein,
oder?
Nein, nur am Anfang. Und dann wechsle ich die Brennweite und dann fotografiere ich sehr viel mit dem 100er Makro und habe auch noch längere Brennweiten, ne? Also bis zu 200 mm Brennweite, um dann vielleicht wirklich mal so Fotos zu erzeugen, wo vielleicht so eine Blumenamphore steht im Mittelpunkt und dahinter ist noch eine Wiese mit blauen Blumen und die sollen dann ganz unscharf werden und nur die Amphore in der Mitte ist scharf und sticht dann hervor vor so einem blauen Hintergrund. Dann nehme ich eben eine ganz, ganz lange Brennweite, ne? So.
Also diese Art von Fotografie war ja auch, in den Anfängen der Fotografie hat man das ja auch gemacht, also die Natur dokumentiert. Und das machst du ja im Grunde auch, und zwar eben in einer hochwertigen Qualität, eben als Fotografin, die ihr Handwerk versteht. Und du sagtest eben, dass das, wie soll ich das sagen, dass es da keinen Markt mehr für gibt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also ich mache das jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren vielleicht ungefähr, ja, 12-13 Jahre, dass ich das mit der Garten- und Blumenfotografie mache. Und ganz am Anfang muss man natürlich erstmal die Kontakte finden zu den ganzen Redakteurinnen und Redakteuren, also in die Redaktionen hinein, von den Zeitschriften, von den Kalenderverlagen, Buchverlage. Die Kontakte muss man erstmal knüpfen, das dauerte natürlich ein paar Jahre. Und am Anfang konnte ich da Gartenreportagen recht gut verkaufen und gab es da einen Markt für und die Bilder wurden, im Vergleich zur Werbung habe ich gedacht, ich kippe hinüber, ja, das ist ja nichts. Aber wenn ich das heute betrachte, war das noch einigermaßen fair bezahlt. So, aber die Preise sinken seit gefühlt 5 Jahren rapide. Ja, also jedes Mal kriegt man einen neuen Anruf und neue Verträge vorgelegt, wie denn jetzt nun die Preise sind. Und also es gibt keine Fahrtkostenpauschale. Ich fahre ja selber los, ich suche selber die Gärten, schlage den Redaktionen meine gefundenen Gärten vor. Und dann habe ich 3-4 Gärten, die ich präsentiere. Wenn ich Glück habe, nehmen die einen Garten. Früher gab es da vielleicht 1.200 Euro für 6 Seiten. Und heute gibt es vielleicht 500 Euro So, und für 500 Euro fahre ich dann nach, wohin? Ins Allgäu und fotografiere da einen Garten und übernachte dann da. Ja, also es wird definitiv schwieriger.
Was glaubst du, ist der Grund dafür?
Ich glaube, das Angebot an Blumen und Gartensituationen ist einfach unglaublich groß. Die Bildagenturen, die platzen aus allen Nähten mit Rosen, Tulpen und ich weiß nicht was. Das braucht man eigentlich kaum noch fotografieren. Was noch gesucht wird, wer in der Gegend wohnt, wo viel Schnee liegt, also Gärten im Winter im Schnee, die sind sehr beliebt, die könnte man doppelt und dreifach verkaufen. Aber wir hier in NRW haben nicht so viel Schnee, also das kann ich nicht bieten. Wintergärten gehen definitiv gut. Und was, glaube ich, nach wie vor läuft, sind Reportagen, die doch sehr viel mit Personen zu tun haben. Also es geht eigentlich weniger um den Garten, weniger um die Pflanzenkombination, was man da jetzt hingepflanzt hat, um die botanische Bezeichnung dieser Pflanzen, ob das irgendwelche botanischen Schätze, Besonderheiten sind. Das interessiert die wenigsten, aber es geht um dieses Lifestyle. Was machen die Leute in ihrem Garten? Haben die einen schönen Sitzplatz? Haben die ein Hochbeet? Haben die Kinder einen Spielplatz in dem Garten? Haben die einen Sandkasten? Spielen da die Kinder? Sehe ich die da drin? Deckt die Frau den Tisch? Was stellt die auf den Tisch? Ein Salat und den Blick ins Wohnzimmer, den möchten wir gerne auch nochmal erhaschen. So, und dann könnte man die Geschichte noch verkaufen. Aber die reine Gartengeschichte und Gartenbilder oder, also das gibt es genug. Das ist das Problem.
Okay. Also genug, aber die haben doch nicht alle eine hohe Qualität.
Doch.
Also es kann jeder.
Doch.
Echt? Haben sie das?
Doch.
Ja, okay.
Haben die, weil jeder hat eine Digitalkamera mit ausreichend. Die unterscheiden sich ja nicht. Jeder fotografiert heute mit meiner Kamera. Das ist ja nichts mehr Besonderes.
Aber du hast zu Anfang von den Emotionen gesprochen, die in einem Foto drin zu sein haben. Haben diese Fotos der anderen diese Emotionen?
Jein. Also da gibt es solche und solche. Manchmal ist den Redaktionen das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Dann wollen die Informationen oder die machen so ein Do-it-yourself-Hochbau. Wie baue ich mein Hochbeet? Ach ja gut, da wollen die auch gar keine Emotionen. Die Bilder sind ordentlich, es ist alles drauf zu sehen und zu erkennen. Und die Leute sind anständig angezogen. Also ich meine, das funktioniert, ja. Es gibt eben nicht so, ja, die Gartenzeitungen legen nicht immer so viel Wert auf diese Bildgestaltung. Also meine Bildagentur, mit der ich zusammenarbeite, die sagt zu mir, Sibylle, deine Fotos sind zu modern, die bekomme ich nicht verkauft. Ja, ich meine, hallo, was soll ich denn davon halten?
Aber was heißt das denn? Zu modern?
Ja, ich weiß es auch nicht, weil ich finde, meine Fotos sind nicht die Bohne zu modern. Das machen die jungen Blogger, die machen moderne Fotos und an denen orientiere ich mich. Nein, meine Fotos sind nicht zu modern. Ich glaube einfach, die Gartenzeitschriften sind manchmal wirklich ein bisschen altbacken.
ja, das kann sein.
Sie sind altbacken und wie gesagt, Bildgestaltung und ob, ich meine, guck mal, wenn ich eine Blume fotografiere hier im Studio, wie oft drehe ich die von links nach rechts und rechts nach links? Ich weiß gar nicht, ob die das sehen. Also, das ist für eine Zeitschrift nicht so wichtig jetzt wie für einen Kalender halt, ne? Wo das Bild groß auf 60 Zentimeter gedruckt wird und ja auch einen ganzen Monat bei den Leuten im Wohnzimmer oder in der Diele hängt, ja. Da ist der Anspruch ein anderer und das ist vielleicht bei den Zeitschriften nicht immer so ganz gegeben. Ne?
Also sag doch nochmal, das klingt ein bisschen frustrierend, aber ich denke, es gibt doch immer noch was dir an deinem Job Spaß macht.
Mir macht das total viel Spaß und ich kann mich da auch richtig drin ausleben. Und wie gesagt, wenn ich da die Blume gedreht habe und plötzlich steht die so, ja, dass die da wie so eine Ballerina sich gedreht hat und das Blatt dann dahinter oder... Oder ich habe, weiß ich nicht, das perfekte Licht im Garten und dann scheinen die Sonnenstrahlen da so über, ach was weiß ich, die aufgeblühten Echinazeen und die mit den Gräsern und das wiegt sich im Wind. Ich meine, das sind tolle Momente, das macht unheimlich Spaß. Es ist nur schade, wenn man nicht weiß, was man nachher mit den Bildern machen soll. Und diese Momente stellen sich mehr und mehr ein, muss ich dazu sagen. Selbst wenn ich vorher auch ohne Auftrag gearbeitet habe, war ich mir mit dem Verkauf und wie und wo es zu erscheinen hat, eigentlich ein bisschen sicherer als heute.
Ne? Sag doch mal, wie prozentual, wie verteilt sich deine Arbeit? Also du machst Kalender, du machst auch Bücher, du machst Reportagen. Wie verteilt sich denn prozentual der Anteil auf diese Bereiche? Oder gibt es noch welche? Du machst ja auch diese Stills. Also
ja, genau. Also Bücher habe ich jetzt seit 2 Jahren keine mehr gemacht. Bücher ist eigentlich nochmal eine ganz gesonderte Geschichte, weil natürlich ist das ein Highlight, wenn man ein Buch machen darf. Aber was kriegt man an einem Honorar? Maximum 5.000 Euro. Da arbeitet man manchmal 1-2 Jahre für und fährt ständig irgendwo hin oder ist an einem Thema dran. Also es sei denn, es ist, also ich habe es halt mal gemacht mit einer Monografie über einen Garten. Ne? Und dann muss man eben zu allen Jahreszeiten dahin fahren. Und das ist eine feine Sache, ist aber eigentlich eher für einen selber, nicht wirklich zum Geld verdienen. Ich verdiene mein Geld noch mit Kalendern, vor allen Dingen mit Kalenderverlagen, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, weil die Gott sei Dank mit den alten Verträgen mit mir arbeiten, die lohnenswert sind. Wenn man jetzt neue Kalender machen würde oder einen neuen Vertrag abschließen müsste, dann weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt, ja. Und was mache ich auch noch? Ja, ich meine, ich produziere tatsächlich noch Gartenfeature für so ein Monatsmagazin, wo ich einmal im Monat eine Gartenreportage erarbeite, ob das jetzt sich um Geranien handelt oder um einen Naturgarten handelt oder also das funktioniert noch, aber auch, es wird auch immer schwieriger. Ne? Ja, ich arbeite mit Bildagenturen zusammen und versuche möglichst viel in die Bildagentur hineinzugeben, weil ich die Vermarktung selber nicht so gerne mache. Ne? Aber gut, nee.
Okay, das ist ein spannendes und ein weites Feld. Ja. Sag mal, auf was möchtest du in deinem Leben nicht verzichten?
Also ich würde ungern. Also ich glaube, ich könnte nicht auf die Fotografie verzichten, aber ich glaube, dass ich die Richtung vielleicht nochmal tatsächlich noch weiter Richtung künstlerischer Fotografie verändern würde, weil man dann ganz frei ist von dem, was man fotografieren kann, ohne Rücksicht darauf nehmen zu müssen, ob das ein Hoch- oder ein Querformat nachher wird. Und ich hatte ja 2017 eine große Ausstellung in Schloss Diek mit meinen Blumenbildern. Und das war schon sehr schön. Zu der Zeit war ich noch so beschäftigt und hatte irgendwie genug Aufträge und war eigentlich ausgefüllt mit meiner Garten- und mit meiner Blumenfotografie, sodass ich dann bei der Überlegung, mache ich weiter mit der Gartenfotografie oder gehe ich in künstlerische Fotografie? Ja, da brauchte ich nicht wirklich die Weichen zu stellen, weil die war gestellt auf, ich habe genug zu tun mit dem Garten, mit den Blumen. Ich würde heute da nochmal anders drüber nachdenken. Also wenn ich jetzt 2 Jahre zurückdrehe, ich glaube, ich würde den anderen Weg wählen.
Du kannst ja immer noch wählen.
Ich kann immer noch wählen, ja.
Ja, genau. Sag mal, wenn du eine Blume wärst, was für eine Blume wärst du?
Keine Ahnung, irgendwas mit kleinen, zarten Blüten, würde ich mal sagen. Ein Dauerblüher, ich bin ein Dauerblüher. Also bitte, bitte nicht mit einem jährlichen Höhepunkt und dann ist aus und vorbei. Ich blühe gerne das ganze Jahr durch.
Okay, sag mal, wenn du wählen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben und arbeiten?
Ja, ich bin sehr glücklich in Deutschland. Ich möchte nicht woanders leben. Ich komme viel durch die Gegend, ich fahre sehr viel durch die Gegend. Meine Schwester wohnt in Frankreich, ich habe selber 3 Jahre in Paris gewohnt. Ich reise gerne in andere Länder und ich fühle mich in Deutschland wunderbar aufgehoben und ja, also ich möchte kein anderes Land haben, in dem ich lebe.
Okay, was ist denn dein nächstes Projekt?
Mein nächstes Projekt, ich kriege zwei neue Linsen in die Augen eingesetzt und ich hoffe, danach kann ich immer noch genauso gut gucken oder besser gucken und dann schauen wir mal.
Das habe ich auch noch vor der Brust. Also ich glaube, dass ja diese Altersgeschichte ist bei dir auch der graue Star,
ja,
oder so,
genau,
warum das machen lässt.
Ein bisschen zu früh, aber er ist es, ja, ganz genau.
Ja, also ich gucke mir ja gerade meine alten Kontaktbögen an, auch für meine Ausstellung, mein Buch, und da kann ich es manchmal nicht sehen. Das nervt mich schon sehr. Und ich habe es auch auf meiner Liste stehen, der Dinge, die ich noch tun muss, aber ich muss erst mal gucken. Ich hatte ja letztes Jahr diese Krebserkrankung und davon muss ich mich eigentlich immer noch erholen und ich habe nicht Lust, schon wieder ins Krankenhaus zu gehen. Egal.
Tritt das andere in den Hintergrund, so ist es.
Ja, aber das, wenn ich nicht richtig gucken kann als Fotografin, das ist schon blöd, ehrlich gesagt.
Ja.
Okay, wir sind jetzt fast eine Stunde dran.
Ja.
Und lass uns doch mal zu dem aktuellen Thema kommen, das sich so nett wie das Corona heißt.
Ja, genau.
Hat das irgendwelche Auswirkungen auf dich und deine Berufstätigkeit?
Ja, definitiv. Also ich wäre jetzt sozusagen zurückgekommen aus Galizien. Ich hatte geplant, eine Kamelienreise zu machen und Kamelengärten in Galizien zu besuchen und Nordspanien bis runter nach Porto zu fahren. Wir haben so einen VW-Bus und genau, kann man drin übernachten und damit juckeln wir gerne durch die Gegend und wären jetzt sozusagen fast den ganzen März unterwegs gewesen. Das hat sich zerschlagen. Kurz bevor wir losfahren wollten, war die Grenze dicht. Das ging nicht und das wäre jetzt ein Projekt gewesen, definitiv. Und es ist für mich schwierig jetzt zu planen, in Privatgärten zu gehen und dort zu fotografieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob die mich da haben wollen. Ja, also ich habe ja nicht nur den Garten, ich mache tatsächlich auch immer noch ein Porträt von jedem Gartenbesitzer. Das gehört natürlich dazu. Selbst wenn man eine lange Brennweite nimmt und ein bisschen Abstand hält von den Leuten, muss ich gestehen, ist das, ich kann ja auch nicht irgendwie übernachten bei denen oder irgendwie weiter wegfahren oder Hotels haben ja auch nicht geöffnet und gut, ich könnte mit dem Bus fahren, aber das macht ja gerade keiner, steigt in seinen VW-Bus und juckelt durch die Gegend, also der Moment ist es nicht und insofern, ja, jetzt habe ich einen Garten in Düsseldorf und morgen mache ich tatsächlich hier für eine Buchbinderei, dass ich da im Stilllife-Bereich für die fotografiere. Also tatsächlich ist das auch noch ein Standbein von mir, dass ich auch noch für diese Buchbinderei jetzt Fotos vom Geschäft und von den Arbeiten mache, die sie da verkaufen. Aber Reisen gehört definitiv zu meinem Beruf dazu und das fällt jetzt erstmal aus, ne?
Tja, sag mal, du sprichst öfters von wir und du hast eben erwähnt, dass dein Mann auch Fotograf ist.
Ja.
Ich finde, das ist ja, also da würde ich ganz gerne nochmal was zu hören. Arbeitet ihr zusammen? Macht ihr ähnliche Sachen oder unterschiedliche? Lasst ihr euch inspirieren voneinander? Redet ihr über eure Arbeiten oder haltet ihr das getrennt? Wie geht ihr damit um?
Ja, also wir teilen uns den Schreibtisch. Wir haben einen 3 Meter langen Schreibtisch und jeder sitzt sozusagen an einer Ecke. Das machen wir schon und jeder hat seinen Rechner vor sich stehen. Aber Jobs würde ich mit meinem Mann nicht mehr machen. Also wir arbeiten einfach zu unterschiedlich. Aber tatsächlich, wir haben uns kennengelernt während der Lehre, weil mein Mann ist auch ein sehr akkurater und ordentlicher Fotograf und der musste mir die Müsli-Packung für meinen Gesellenbrief schön gerade fotografieren und dafür habe ich ihm geholfen, da bei der Strumpfaufnahme am Bein. So, also da haben wir uns kennengelernt und mein Mann macht Architektur und Geschäftsberichte und auch viel im Bereich Porträt und People Und aber wir arbeiten nicht wirklich zusammen. Wir helfen uns schon aus. Ja klar, wir gucken auch auf die Bilder und wir kritisieren und wir sprechen darüber. Das machen wir, aber unsere Arbeitsweise ist einfach zu unterschiedlich, als dass wir da zusammenarbeiten können. Das geht einfach gar nicht. Also mein Mann ist super penibel und ich bin das absolute Gegenteil. Das funktioniert nicht.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja gut, also bei Architekturfotografen, ich weiß mal, ich habe mal, als ich in der Staatskanzlei arbeitete, jemanden beauftragt, das Stadttor, in dem damals die Staatskanzlei residierte, zu fotografieren. Und ich war total beeindruckt von dem Ergebnis. Also das ist auch schon so eine ganz eigene Sache. Aber dein Mann arbeitet doch mit was für einer Kamera, macht der Architektur heute?
Ja, der hat eine ganz normale Canon, wie ich auch. Aber der arbeitet mit Shift Objektiven. Ne? Also der hat tatsächlich Objektive, die sich vorne verstellen lassen und kann dadurch im Prinzip den Scheinflug oder die Verzerrung der Häuser durch die Stellung des Objektivs ausgleichen. Ne?
Ja. Ja, das ist auch spannend, ne? Also diese Entwicklung. Aber ich meine, also irgendwie haben wir es doch gut, dass wir sowohl die analoge Fotografie erlebt haben und jetzt auch die Vorzüge der digitalen Fotografie erleben. Das ist doch irgendwie was Feines. Also ich bedauere immer die nur die digitale Fotografie kennengelernt haben. Und ich verstehe mittlerweile auch das Interesse an der analogen Fotografie, weil es war doch was anderes. Also als ich in diese Wohnung hier vor 30 Jahren eingezogen bin, da hatte ich ein Labor in einem Zimmer. Und in der Wohnung zuvor habe ich mein Wohnzimmer in meinem Labor umgewandelt und da bin ich dann von der Reportage nach Hause gekommen, habe da meine Filme entwickelt und meine Abzüge gemacht. Also ich habe lange Zeit nicht verstanden, wieso die das so fasziniert. Mittlerweile verstehe ich das, weil es war doch was anderes, diese Art zu produzieren, fand ich schon, das ist schon ein Unterschied. Und ich mache das ja auch so, ich bin ja heute Porträtfotografin und ich zeige meinen Kunden den fertigen Abzug in dem Passepartout. Das finde ich sehr wichtig, weil so gehören Bilder auch präsentiert oder die Art von Fotografie, die ich mache, das muss man auch so wertschätzen, indem man das auch eben entsprechend präsentiert. Okay, also eigentlich war diese, findest du doch auch, oder?
Ja, das passt gut.
Ne, eigentlich war Corona das letzte Thema, jetzt sind wir wieder davon abgekommen, weil ich das so spannend fand, dass ihr beide Fotografen seid und ich denke, das hat nochmal so eine... Ja, das hat nochmal, macht eine ganz andere Stimmung. Hast du jemals bereut, dich für die Fotografie entschieden zu haben?
Nee, nie. Wobei ich also Garten- und Landschaftsarchitektin und Floristin auch sehr schön finde.
Okay, sag mal, was würdest du jungen Menschen sagen, die dich fragen würden, ob sie heute diesen Weg einschlagen sollen? Würdest du ihnen raten oder würdest du ihnen abraten?
Also Fotografie ja, aber Spezialisierung Garten und Blumen, das reicht nicht.
Okay, was sollen die noch machen?
Ja, ich glaube, man muss sich ein bisschen mehr Architektur oder sich an die Landschaftsarchitekten wenden und mit denen zusammenarbeiten. Ne? Also ich meine, man muss direkt mit den Kunden arbeiten und nicht mit den Zeitschriften, Verlagen zusammenarbeiten. Das bringt kein Geld.
Und wenn du jetzt sagst, du würdest gerne in die künstlerische Richtung gehen, was würdest du oder wie sähe das aus? Was würdest du dann machen?
Ja, ich hab so rumexperimentiert schon mit und ich meine, wie ich damals die Blüten vor farbige Hintergründe gesetzt habe, habe ich die für meine Ausstellung in Besteckkästen drapiert, die Blumen, und habe wieder versucht, denen so eine andere Dimension zu geben, so einen ganz anderen Blickwinkel zu geben. Und ich denke, das wird irgendwie in diese Richtung weitergehen. Oder ich habe winterblühende Pflanzen, also so Äste, Bäume fotografiert, die erst ihre Blüten bekommen, bevor sie ihre Äste bekommen, und habe die dann kombiniert, also tatsächlich in Photoshop und mit Ebenen, und habe die dann vor andere Hintergründe gesetzt und habe denen dadurch auch wieder eine andere Dimension gegeben, also dass man den Blickwinkel in die Natur dadurch verändert. Also das wird sicherlich in der Richtung weiterlaufen, ja,
denke ich schon. Hört sich spannend an. Das hört sich wirklich, das hört sich spannend an. Doch, finde ich interessant. Also okay. Gut, möchtest du noch irgendwas sagen? was du noch nicht gesagt hast?
Tja, keine Ahnung, Beate. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Also freue mich, dass du mich gefragt hast. Finde ich sehr, sehr schön. Und bin gespannt, wie du uns beide hier zurechtschneidest und was nachher daraus kommt.
Also ich fand es unglaublich spannend, also einfach in deine Welt einzusteigen. Du hast das wirklich unglaublich schön und detailreich auch erklärt und auch deine Emotionen rübergebracht. Und einmal eine ganz andere Fotografie habe ich jetzt viel besser verstehen gelernt oder habe ich ja keinen Zugang zu gehabt. Also ich habe Reportagen fotografiert, jetzt mache ich Porträts und ich finde ja Blumen auch ganz nett, aber mehr eben auch nicht. Aber ich fand es total spannend. Ich danke dir sehr, dass du dich mit mir unterhalten hast und dass du uns diesen Einblick ermöglicht hast in deine Welt der Fotografie. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön, Beate, das wünsche ich dir auch. Okay, tschüss.
Und bleib gesund.
Alles klar, ich danke dir.
Das war der Podcast, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder zuhörst, wenn es heißt, das ist die Momentaufnahme. Bis dahin, bleib gesund.